Kennen Sie Ihren Cholesterinspiegel? Wenn nicht, sollten Sie ihn vielleicht einmal erheben lassen, denn ein zu viel an Cholesterin im Blut ist für rund 8% aller Todesfälle in Österreich verantwortlich. Schaut man auf die Todesfälle, die im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen, dann sind es sogar 28%. Zwar ist Cholesterin per se nichts Schlechtes und vor allem dem guten HDL-Cholesterin werden schützende Effekte zugesagt. Diese dürften allerdings bescheidener ausfallen als bislang angenommen. Ein Beitrag von Gudrun Stindl.
Cholesterin tut nicht weh, man sieht es nicht und man spürt es nicht und dennoch hat es ein für den Organismus zerstörerisches Potenzial, wenn es zu hoch ist. Es lagert sich in unseren Gefäßwänden ab und führt dort zu Entzündungsreaktionen, sagt Vorsorgemediziner und Kardiologe Christoph Weiser, der auch Mitglied der 2022 gegründeten österreichischen Cholesterinallianz ist. Diese Allianz ist ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten jener medizinischen Disziplinen, die sich mit den Folgen der Cholesterinablagerungen, den sogenannten Plaques und der daraus folgenden Arteriosklerose beschäftigen. Früher sei Cholesterin eine Domäne der Endokrinologie gewesen, mittlerweile sei der Fettstoffwechsel aber in den Fokus vieler Ärztinnen und Ärzte gerückt, um Betroffene besser behandeln und länger gesund halten zu können, sagt Weiser.
Es ist ein Bewusstsein entstanden in allen Fachdisziplinen, insofern wandelt sich auch die Medizin gerade, ja, von diesem klassischen Fachzugehörigkeit, sondern es gibt ein Erkrankungsbild, es gibt die Arteriosklerose und viele, viele Fachdisziplinen sind betroffen. Das sind die Kardiologen, die Neurologen, die Endokrinologen, die Nephrologen mit der Niere.
Und so würden auch laufend von den unterschiedlichsten Disziplinen ausgehend Studien erstellt, um zeitgemäße Cholesterintherapien zu entwickeln. Die Pharmaindustrie wird oftmals von Kritikern medikamentöser Cholesterintherapien in den Raum gestellt, spiele dabei aus Sicht von Vorsorgemediziner Weiser beim Ziel der LDL-Cholesterinsenkung keine Rolle. Die stetige Senkung der diesbezüglichen Leitwerte basiere auf medizinischen Daten, die aus großen internationalen Studien und Beobachtungen stammten.
Das ist nicht die Pharmaindustrie, die die Leitwerte vorgibt, das ist die wissenschaftliche Entwicklung. Es ist einfach so, wir machen zig Studien und Messungen und schauen, was passiert mit den Plaques. Man kann mittlerweile wie eine Ultraschalluntersuchung im Gefäßsystem machen, wo man einen Plaque direkt vermisst und schaut, okay, wie dick ist der und wie dick ist seine Wandstärke und kontrolliert das dann, indem man die Patienten über ein Jahr strikt das LDL-Cholesterin sehr niedrig senkt und macht nach einem Jahr wieder so eine Messung. Da hat sich gezeigt, dass diese Plaques sich stabiler umbauen, das heißt, dass die Wandstärke dicker wird, das heißt, dass das Risiko, dass er aufplatzt und zu einem akuten Infarkt führt, geringer ist dadurch und dass er auch kleiner wird dadurch.
Der Forschungsfortschritt in der Medizin zeigt sich etwa auch bei der Bewertung des sogenannten LDL-HDL-Quotienten. Noch vor 20 Jahren war man davon ausgegangen, dass viel HDL-Cholesterin, das ist das sogenannte gute Cholesterin, ein zu viel an LDL-Cholesterin, dem sogenannten bösen Cholesterin, ausgleichen würde. Also dass ein guter Quotient vor Schlaganfall und Herzinfarkt schützen würde.
Man hat Anfang der 2000er versucht, das HDL-Cholesterin zu pushen. Das heißt, je höher das HDL-Cholesterin, um mehr Risikoreduktion zu erzeugen, das ist nicht gelungen. Im Gegensatz dazu hat man gesehen, wenn man das LDL-Cholesterin als einer der Vertreter der Gruppe der Apolipoproteine ApoB senkt, hat man sehr wohl gesehen, jetzt gehen plötzlich das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall zurück.
Mehr HDL im Blut hat also im Generellen nichts gebracht, weniger LDL hingegen schon. Dennoch müsse man an der HDL-Forschung dranbleiben, sagt Vorsorgemediziner Weiser. Die Funktion des HDL-Cholesterins dürfte hier der ausschlaggebende Punkt sein.
Allerdings können wir momentan mit keiner standardisierten Labormethode effizient sagen, dein HDL hat einen guten Schutzfaktor oder hat einen schlechten Schutzfaktor.
Es gilt also noch viel zu forschen und das tut man auch. Zum Beispiel wird derzeit international an einer Gentherapie gearbeitet. Ziel ist es, mit einer einzigen Injektion den Fettstoffwechsel des Menschen so zu beeinflussen, dass der Körper viel mehr LDL in den Leberzellen aufnimmt und abbaut und so die Gefäße vor Ablagerungen, die infolge eines Cholesterinüberschusses entstehen können, zu verhindern.
Es gibt super coole Geschichten. Im Endeffekt geht es auf Gen-Editing hinaus. Das heißt, Gentherapien werden kommen, sind da. Es gibt Affenmodelle mittlerweile. Man kann den Genlokus, man kann sie so mit einer Spritze verändern, dass einfach der Risikofaktor weg ist. Also das ist der letzte Schrei. Bis das für den Menschen zugelassen wird, da wird noch viel Zeit vergehen, aber definitiv hat man Ansätze. Man hat die Zielstrukturen, wo man weiß, okay, dort muss man ansetzen, um gewisse Risikofaktoren herauszunehmen.
Bis dahin gilt, man sollte erhöhte Cholesterinwerte frühzeitig ernst nehmen, sagen die Experten der Cholesterinallianz wie Christoph Weiser. Lebensstiländerungen allein würden in Bezug auf den Cholesterinspiegel nicht ausreichen.
Grundsätzlich ist es so, dass der Cholesterinwert genetisch bedingt ist, zu 90%, muss man ehrlich sagen. Also diese große Mehr, dass man mit Bewegung und Ernährung das LDL-Cholesterin viel beeinflussen kann, ist eigentlich widerlegt. Ja, man kann ungefähr 10% so im Schnitt optimieren, mache, schaffe ein bisschen mehr, so wie immer. Die Streuung ist halt einfach da, aber viel mehr ist damit Lebensstilmodifikation nicht machbar.
Die Therapie der ersten Wahl seien nach wie vor Statine, gleich in Kombination mit einem zweiten Wirkstoff. Auch seien, so der Experte, mittlerweile sehr potente, injizierbare Medikamente am Markt verfügbar, sodass selbst bei einer Statinunverträglichkeit gute Alternativen verfügbar sind.
Man muss ehrlich sagen, so sehr sie auch verrufen sind, Statine gehören sicherlich zu der Medikamentengruppe, die nach dem Impfprogramm, nach der Antibiotika am meisten Menschenleben vermutlich gerettet hat mittlerweile.
Cholesterin ist übrigens per se nicht böse oder schlecht. Im Gegenteil, wir brauchen es zum Zellaufbau. Es ist ein Baustein des Lebens. Nur ein zu viel davon schadet, zum Teil massiv.
Und um das zu viel an Cholesterin geht es auch heute in unserer Live-Sendung, in der wir uns etwas genauer mit den verschiedenen Cholesterinwerten und Therapieoptionen beschäftigen wollen. Dazu darf ich meine zwei Gäste begrüßen, hier bei mir im Studio. Gersina Reger-Kaun, sie ist Fachärztin für Innere Medizin, leitet die Fettstoffwechselambulanz in der Klinik Otterkring in Wien und ist erste Sekretärin der Österreichischen Diabetesgesellschaft. Einen schönen Nachmittag.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Und in Innsbruck im Landesstudio haben wir Florian Kronenberg. Er ist Professor für genetische Epidemiologie, Leiter des Institutes für genetische Epidemiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck und ist ein internationaler Experte für das Lipoprotein A. Und wir freuen uns, dass auch Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Nachmittag. Ich freue mich auch sehr über diese Einladung.
Gersina Reger-Kaun, jetzt haben wir im Beitrag gehört, Bewegung, Ernährung sind zwar wichtig, spielen aber dann doch mitunter eine geringe Rolle, um einen zu hohen Cholesterinwert zu senken. Empfehlen Sie jetzt Ihren Patientinnen und Patienten in der Fettstoffwechselambulanz überhaupt noch Lebensstilveränderungen?
Natürlich spielt das eine große Rolle. Wir wollen natürlich, dass unsere Patienten und Patientinnen sich sehr gut bewegen, dass sie einen guten Lebensstil führen. Natürlich auch kein Nikotinkonsum, also gehört viel mehr dazu. Aber wichtig ist eben auch, das LDL zu senken. Auch wenn wir das durch Bewegung und Ernährung vielleicht nicht so im Großen schaffen, vielleicht so um 10%, halt, wenn man sich zum Beispiel schlecht ernährt. Da müssen wir zum Beispiel schauen, wo sind die Zielwerte und kommen wir dahin mit eben nur Ernährungsumstellung oder brauchen wir doch Medikamente, um jemanden in den Zielbereich zu führen?
Ja, welche Medikamente wir da brauchen und ob es überhaupt nötig ist, das schauen wir uns nachher an. Florian Kronenberg, the good, the bad and the ugly, kann man sagen. Ist es so? The good, das HDL, the bad, das LDL und the ugly, das Lipoprotein A. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Risikofaktor, der in der Vergangenheit vielleicht relativ wenig betrachtet worden ist, weil es eigentlich im Standard-Lipidprofil nicht drinnen ist. Was sich allerdings jetzt ändert, es wird auch überlegt, im Rahmen der gesunden Untersuchung dieses LP-Klein-A aufzunehmen. Mittlerweile kann man es auch jederzeit beim Arzt bestimmen lassen. Manchmal ist es so, dass Ärzte und Ärztinnen über diesen Parameter noch nicht unbedingt Bescheid wissen, obwohl wir ihn eigentlich seit 60 Jahren kennen und eigentlich sehr, sehr viel darüber wissen. Aber wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich das sehr langsam durchsetzt in der klinischen Routine, ist, weil wir bisher noch keine zugelassenen Medikamente haben, um den LPA-Wert zu bestimmen.
Also um das jetzt genau zu sagen, dieses LPA oder Lipoprotein klein a ist ein Wert, der sich nicht großartig ändert im Laufe des Lebens und der quasi genetisch mitgegeben wird, kann man das so sagen?
Ja, genau. Zu 90% genetisch festgelegt, durch Bewegung und Ernährung kaum beeinflussbar ist.
Ja, und den sollte man einmal irgendwann einmal bestimmen lassen, in möglichst jungen Erwachsenenalter, und dann sollte man den wissen, wie seine Blutgruppe.
Ja, ich denke, die ungefähr 70% der Leute, die haben niedrige LPA-Werte und haben dadurch eigentlich kein besonders erhöhtes Risiko. Aber die anderen 30%, und je nachdem, wie hoch der Wert ist, haben ein erhöhtes Risiko. Und wenn man dann über diesen Wert Bescheid weiß, dann kann man auch Strategien entwickeln, wie man denn überhaupt seine Risikofaktoren besser in den Griff bekommt, um sein Gesamtrisiko zu senken.
Heute geht es also ums Cholesterin, nicht nur bei Am Puls. Wir haben auch die Sendungen davor und auch danach immer wieder Hinweise auf das liebe Cholesterin. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind auch wieder an der Reihe, können wie üblich in der Sendung bei uns anrufen und auch mitdiskutieren. Die Telefonnummer, ich darf sie durchsagen, 0822 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich, oder per Mail an ampuls@orf.at, wenn Sie eine Frage haben zum Cholesterin. Ja, kurz zur Erinnerung, wir haben jetzt gesagt, ein gutes und ein schlechtes, und es ist zu gefährlich, wenn man zu hohe Werte hat. Warum haben wir überhaupt das Cholesterin?
Also wir haben Cholesterin, wir brauchen das auch für zum Beispiel für die Zellmembranen, für Hormone. Da ist die Grundsubstanz oft eben dieses Gerüst an Cholesterin. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich über die Ernährung, sozusagen über die Nahrung, 20% Cholesterin aufnehmen, und das meiste wird vom Körper selber hergestellt. Also 20%, 80% sozusagen vom Körper selber. Und das wird eben in der Leber produziert und gelangt eben dann auch in die Blutbahn. Und das Problem ist einfach, wenn wir zu viel LDL, zu viel Cholesterin haben, also das LDL sozusagen das böse Cholesterin, wie wir es früher eher genannt haben. Wir wissen halt, dass das HDL, was sozusagen das Cholesterin wieder zurückführt zur Leber, dass es eben nicht so schützend ist. Also es gibt zum Beispiel Veränderungen am HDL, also sogenannte Mutationen. Und da sieht man eben, dass der Abbau vom Cholesterin hin zur Leber gar nicht immer so gut funktioniert, dass es da Transportprobleme gibt. Und daher ist das HDL einfach nicht immer so schützend.
Brechen wir es nochmal runter. Sie haben es an sich schon gesagt, aber können wir das noch einmal zusammenfassen? Das LDL ist deswegen eher schlecht, weil es das sozusagen das Fett in die Blutgefäße hinein.
Genau, es fördert linkt, sozusagen, ja, die Atherosklerose. Das, ja, heißt also, Gefäßverengungen können dann entstehen. Es kann auch so ein sogenannter Plaque, den man zum Beispiel beim Ultraschall sieht, wenn man die Halsgefäße anschaut. Das ist eine ganz einfache Untersuchung, sich am Hals, an den Halsgefäßen mal anzuschauen, ob da irgendwie Plaques gibt, und die können auch aufplatzen. Dann kann es zu einem plötzlichen Schlaganfall kommen, und beim Herzen, in den sogenannten Koronarien, also die Gefäße, die das Herz versorgen, kann es eben auch zu einem plötzlichen Thrombus kommen, einem Gerinnsel, und damit ein Herzinfarkt ausgelöst werden. Und das ist eben das Lp-a und das LDL sind eben die Hauptfaktoren, die eben diese Atherosklerose bestimmen.
Mhm. Wenn ich auch Florian Cronenberg fragen darf, früher hat es ja geheißen, ja, bitte maximal 2 Eier die Woche, weil sonst das Cholesterin in ungeahnte Höhen steigt. Das ist nicht mehr so zu halten.
Nein, das ist eines dieser alten Märchen, die wir immer noch haben, und wo die Leute dann denken, morgen haben sie eine Kontrolle beim Arzt, da dürfen sie auf gar keinen Fall Spaghetti oder solche Dinge essen. Das wird den Laborwert nicht unbedingt stark beeinflussen. Auch generell ist dieser Eierkonsum, man soll einfach generell alles in Maßen betreiben, ja, aber so einen gewaltigen Effekt hat es nicht auf den Cholesterinspiegel.
Okay, also nicht so einen Effekt. Sind wir da hoffnungslos ausgeliefert, dem Cholesterin, wenn wir keine Wirkung haben?
Also ich finde nicht, dass wir dem hoffnungslos ausgeliefert sind, weil wir haben einfach die Möglichkeit, dass wir eben auf die Ernährung achten, auf die Bewegung achten, aber zusätzlich natürlich sind auch Medikamente los möglich, halt, wie man zum Beispiel Statine einsetzen kann, aber auch andere Medikamente. Die Statine sind ja sehr schlecht in Verruf teilweise. Also man sagt, sie sind, können sehr häufig Nebenwirkungen machen. Aber es gibt zum Beispiel eine sehr große Meta-Analyse mit über 4,3 Millionen Menschen von verschiedenen Studien. Und man hat eben gesehen, dass da 91% die Statine gut vertragen und wirklich nur 9% werden nicht gut vertragen. Mhm. Aber man muss natürlich zuhören, man muss den Patienten anhören und schauen, ob das wirklich ein Problem ist, ob dieser Patient Angst hat und ihn genau darüber aufklären.
Mhm. Wir haben Herrn Schweiger am Telefon. Herr Schweiger, hallo bitte.
Ja, grüß Gott. Meine Frage wäre zum HDL-Cholesterin. Ich habe gehört, dass das Metastudien gibt im asiatischen Bereich, glaube ich, wonach das HDL, hoher HDL-Cholesterinwert über 65, dass der die Risikofaktoren der klassischen Cholesterinsachen erhöht. Stimmt das? Und wenn ja, wie senkt man erhöhtes HDL?
Wie senkt man?
Und wie kommt das HDL überhaupt zustande? Wie baut sich das HDL auf? Das wären meine Fragen.
Ja, Florian Kronenberg, darf ich die Frage an Sie weitergeben?
Ja, also bei diesen Studien muss man etwas vorsichtig sein. Was sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr und, oder im letzten Jahrzehnt, muss man sagen, immer mehr und mehr herausgestellt haben, dass mehr Studien dahergekommen sind, die gezeigt haben, dass dieses sehr, vor allem das sehr hohe HDL-Cholesterin eigentlich nicht sehr positiv ist. Es wirkt sich dann wiederum auf Infektionen und andere Komplikationen. Also insofern ist man davon weggegangen. Und was auch noch dazu gekommen ist, es hat mehrere Firmen gegeben, die HDL-Cholesterin erhöhende Medikamente gebaut haben. Und da haben viele Leute sehr große Hoffnungen reingesetzt. Und die haben sich dann herausgestellt, dass sie eigentlich keinen positiven Effekt haben. Und der positive Effekt, nachdem wir solche Medikamente eigentlich beurteilen, ist ja nicht, wie ein Laborwert beeinflusst wird, sondern wie schlussendlich das klinische Korrelat, wie wir das nennen, beeinflusst wird. Das heißt, nichts anderes, sinkt die Rate der Herzinfarkte und Schlaganfälle, geht die nach unten oder bleibt sie gleich oder geht es vielleicht sogar nach oben. Und wie gesagt, diese HDL-Cholesterin-erhöhenden Medikamente haben eigentlich keine positiven Effekte gezeigt.
Okay, damit haben wir auch eine Frage von Franz Schweiger, der im Internet dieselbe Frage gestellt hat zum HDL-Cholesterin, glaube ich, auch schon beantwortet. Und jetzt haben Sie gesagt, wir machen keine Laborkosmetik, wir behandeln Menschen und keine Laborparameter. Jetzt hat man schon den Eindruck, dass sich Ärztinnen und Ärzte, die sich damit beschäftigen, sehr vehement einfach einmal schauen aufs LDL und wenn es da Risikofaktoren gibt, dann wird der gesenkt und egal, wie es dem Patienten einmal geht. Ja, der sagt, ach so, ich muss was senken. Ja, ja, da müssen Sie senken. Behandeln wir dann doch den Blutbefund?
Wir müssen uns halt irgendwo dran orientieren. Ja? Und wir wissen eben, dass das LDL kausal ist. Also das heißt, es ist wirklich ein Zusammenhang zu kardiovaskulären Erkrankungen. Und das ist ein Punkt, wo wir sehen, ist jemand im Zielbereich oder nicht. Deswegen haben wir die großen Studien. Aber ich finde es immer extrem wichtig, dass man eben mit dem Patienten redet und ihn auch aufklärt, sodass der Patient selber ein wissender Mensch ist, der sozusagen das auch versteht, warum wir gerade das LDL senken wollen oder warum wir sagen, bitte hören Sie auf zu rauchen, versuchen Sie erst weniger zu rauchen oder eben gar nicht zu rauchen. Weil wir wissen zum Beispiel, dass das nicht nur verdoppelt ist, das Risiko, sondern mehrfach verdoppelt ist, wenn weitere Risikofaktoren dazukommen.
Mhm. Eine Frage per Mail auch von Herrn Unterberger. Er hat gesagt, angeblich kann sich nur das oxidierte LDL als Plaque ablagern. Dieses wird aber nie im Zuge einer gesunden Untersuchung bestimmt bzw. von Ärzten angesprochen. Warum ist das so und stimmt das, Florian Kronenberg?
Ich meine, zu oxidierten LDL hat es sehr, sehr viele Untersuchungen gegeben. Es lässt sich nur im Labor wirklich sehr schwer bestimmen und wird durch viele Faktoren beeinflusst. Da geht es um die Blutabnahmetechnik und all diese Dinge. Das ist nicht so leicht. Ja. Und aber man geht davon aus, dass wenn es LDL oxidiert ist, dass es noch mehr atherogen ist. Und wie gesagt, wir kennen aus den großen Interventionsstudien, wissen wir einfach, wenn wir das LDL-Cholesterin senken, dann senken wir auch die Herzinfarkt- und Schlaganfallrate. Und daran müssen wir uns eigentlich orientieren.
Ja, bitte.
Ich könnte dazu auch noch was sagen. Und zwar, lustigerweise, letzte Woche habe ich einen Befund gehabt von einem oxidierten LDL in einem Blutbefund. Und da war eben auch die Frage, was bedeutet das jetzt? Und wir haben gar keine Zielwerte. Ja? Also wir wissen ja gar nicht, wo wollen wir damit hin. Und es ist auch so, dass manchmal das LDL in die Gefäßwand wird und dort wird es oxidiert. Und das oxidierte LDL wäre dann ja fälschlich vielleicht niedrig im Blut, aber dann im Gefäß, in der Gefäßwand kann es halt oxidiert werden und ist dort dann besonders schädlich.
Ja, wir haben auch einige Hörer in der Leitung. Wir haben Herrn Dr. Ruppert. Darf ich kurz zuschalten, bitte? Das ist. Ja, bitteschön.
Ja, hallo, grüß Gott, Ruppert Puntigam.
Puntigam, ja, Entschuldigung, habe ich nicht lesen können. Alles klar, gut, bitte.
Ja, nein, ich möchte einen kurzen Beitrag dazu liefern, und zwar angesprochen auf das LDL. Beim LDL gibt es ja verschiedene Größen, die vor allem davon abhängen, wie groß die Carrier, die VDLs, wie viel Cholesterin die transportieren, und gemeinsam mit der zum Beispiel Fettleibigkeit, dass da auch Fett mit transportiert wird. Wenn das Fett dann abgegeben wird, dass dann eben sehr kleine LDLs übrig bleiben, die als Typ A bezeichnet werden, die dann eigentlich das Problem mit der Arteriosklerose sind. Wohingegen, wenn die groß bleiben, die LDLs, dann sind die nicht so ein großes Problem. Und auf diesen Aspekt möchte ich hinweisen, um dass da noch näher eingegangen wird drauf, denn bei der Bestimmung, beim Blutbild ist das noch immer nicht, wird das noch immer nicht mitgemacht, dass das LDL Typ A und Typ B unterschieden wird. Und das wäre eigentlich sehr notwendig.
Ja, Florian Kronenberg, Sie beschäftigen sich ja mit derlei Detailfragen auch.
Ja, dieses Detail vielleicht nicht, aber ich weiß einfach von großen Studien, die gemacht werden oder wurden, wo man versucht hat, diese LDL-Partikel entsprechend zu subcharakterisieren, dass es durchaus interessant ist. Aber die laborchemische Auswertung oder Feststellung ist diesbezüglich nicht sehr einfach und sehr, sehr schwer standardisierbar. Und wenn wir in der klinischen Praxis einen Parameter haben wollen, mit dem wir auch wirklich in der täglichen Praxis arbeiten können, dann ist es einfach zu kompliziert. Und es gibt auch noch zu wenig Daten dazu, dass man auch sieht, was ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Patienten mit diesem Typ A oder Typ B ein entsprechendes Medikament gebe, um es zu senken, welchen Anteil senke ich denn dann überhaupt? Das ist noch nicht so gut erforscht und charakterisiert, muss man ehrlich sagen.
Gesine Regel kann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man eigentlich mit einer Ephorese das messen könnte, so ein Lipoprint zum Beispiel, dann sieht man die Fraktionen, wie groß oder wie klein das LDL ist. Und wir wissen, dass die kleinen, dichten LDL-Partikel tatsächlich ein höheres Risiko haben. Aber das sagt nicht, dass das LDL, das normale, kein Risiko hat. Wann finden wir jetzt besonders diese kleinen, dichten LDL-Partikel? Das ist eben beim metabolischen Syndrom, bei der Adipositas. Da haben wir oft hohe Triglyceride, ein sehr niedriges HDL und eben diese kleinen, dichten LDL-Partikel, die auch leichter eben in die Wand eindringen können, weil sie so klein sind.
Dankeschön. Wir haben jetzt sehr detailreich über kleine Laborparameter gesprochen. Gehen wir vielleicht in die Behandlung rein, weil, also Sie sehen es nicht, aber es leuchtet wirklich bunt hier am Monitor, weil sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer anrufen und auch Fragen dazu haben. Unter anderem natürlich zur Therapie, und das ist eine große Frage. Zum Beispiel haben wir hier eine Hörerin, Josefa Gigler, die sagt, sie hatte eine familiäre Hypercholesterinämie, also familiär bedingt zu viel Cholesterin, verträgt keine einzigen von den Statinen und hat jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel mit Berberis und roten Hefereis, also das rote Reismehl. Ja, bei ihr hat es funktioniert. Kann man das empfehlen?
Der rote Hefereis ist das Monacolin K. Das ist wirklich ein natürliches Statin eigentlich. Viele glauben ja gar nicht, dass es ein Statin ist, aber der rote Hefereis ist ein Statin. Das Lovastatin gibt es auch als Tabletten. Aber was das Problem ist, einerseits, es ist ein ganz leichtes Statin und oft kommen wir damit gar nicht in den Bereich rein. Und der rote Hefereis, den man eben so over the counter eben einfach bekommen kann.
Also den kriegt man in der Apotheke oder
in der Apotheke, Drogerie, in der Drogerie sogar, ja. Halt. Ist das Problem, dass wir ja gar nicht die Reinheit wissen. Das unterläuft gar nicht diesen Reinheitskriterien, wie jedes Medikament das durchlaufen muss. Und da wissen wir manchmal nicht, was könnte noch alles da drin sein. Es gibt Patienten und Patientinnen, die vertragen das ganz gut. Ich glaube einfach, weil es einfach ein ganz leichtes Statin ist. Und wir kommen leider damit sehr, sehr häufig nicht in den Zielbereich. Ja, gerade bei der familiären Hypercholesterinämie, das sind Patienten und Patientinnen, die ein LDL über 190 haben, da müssen wir es weit runter. Jeder mit einer FH muss unter 70 sein, auch wenn er keine weiteren Risikofaktoren hat. Da brauchen wir viel stärkere Medikamente.
Wir senken es runter und die Frage auch an oder von Frau Melicha zu den Statinen. Sie ist in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Bitteschön.
Ja, meine Frage bezieht sich darauf, was sind die Nebenwirkungen? Ich habe von meinem Arzt eben auch angeraten bekommen, Statine zu nehmen. Und er hat mir dann gesagt, ja, das hat Auswirkungen auf die Muskeln. Ja, das ist jetzt als sportlicher Mensch, hat man jetzt nicht gerade unbedingt Freude daran, wenn es heißt, es gibt ja derartige Nebenwirkungen. Und grundsätzlich sind die Leistungen bei mir alle noch in Ordnung. Ich bin 58 Jahre alt, aber ich habe eben so erhöhtes Cholesterin. Und meine Bedenken sind halt, was sind die Nebenwirkungen dieser Medikamente? Dann bin ich mit den Statinen unten, mit dem Cholesterin unten, aber habe dann sonstige Probleme.
Sie haben es aber noch nicht genommen, jetzt,
wie ich Nein, ich habe eben das Armolipid Plus.
Also auch so ein rotes Reismehl, ja.
Genau, bekommen zum Probieren mal, ob es was hilft. Ich habe jetzt dann eh bald mal Kontrolle und schauen wir mal. Aber wie gesagt, die Nebenwirkungen haben mich abgeschreckt, das sofort sozusagen mit Freude zu nehmen, um das Cholesterin zu senken.
Statine, sehr umstritten in der Bevölkerung, nicht so sehr bei den Fachleuten, die sich damit jetzt in der Klinik beschäftigen. Was kann man jetzt Frau Melicher sagen?
Also der Ruf von Statinen ist wirklich wesentlich schlechter. Also wir haben so 9% in Studien, wo die Patienten nicht mal wussten, ob sie es nehmen oder nicht nehmen, waren so 4-5%, die überhaupt nur Nebenwirkungen haben. Aber natürlich, wenn diese eine Person die Nebenwirkungen hat, dann muss ich ja was anderes geben. Nebenwirkungen können sein, was ganz klassisch und typisch sind, ist eben Muskelschmerzen, dass jemand sagt, ja, ich jogge immer und dann plötzlich habe ich mehr Muskelkater oder ich kann einfach im Zug nicht mehr den Koffer nach oben geben und spüre das in den Oberarmen, also stammnah. Und was wir da immer machen oder empfehlen ist, machen Sie eine Pause, schauen Sie, ob es wirklich weggeht und wenn Sie wieder anfangen, kommt es wieder. Hat das überhaupt einen Zusammenhang mit dem Statin? Und wenn man dann sagt, okay, dieses eine Statin wird nicht vertragen, könnte man ein anderes probieren. Weil Statine sind unterschiedlich löslich und es kann gut sein, dass man das eine gut verträgt und das andere nicht. Und dann, wenn man Statine gar nicht verträgt, haben wir andere Medikamente, zum Beispiel wie die Bempeduinsäure. Das ist ein Medikament, das wirkt ähnlich wie die Statine. Das wird aber nicht in der Muskulatur aktiviert, sondern nur in der Leber und führt dadurch zu einem vermehrten Cholesterinabbau. Oder es wird auch weniger Cholesterin in der Leber gebildet. Oder wir haben das Ezetimib, wir haben das PCSK9-Hemmer.
Genau, das Ezetimib, da war auch ein Hörer, Thomas Helmel, der geschrieben hat, dass er bei einem hohen Cholesterin jetzt ein Ezerus, also ein Ezetimib-Kombination mit einem Statin bekommen hat. Ist das gut? Muss er das lebenslang einnehmen? Das fragt er.
Also die Kombination ist sicherlich gut. Also wenn man jetzt Probleme hat, fange ich immer eher an mit dem einen und dann mit dem anderen. Ja, damit man weiß, was wird zum Beispiel nicht vertragen. Aber wenn wir zum Beispiel nach einem Herzinfarkt sind, wollen wir so schnell wie möglich runterkommen mit dem LDL. Und da sind halt eben diese Kombination gut. Vielleicht brauchen wir auch nicht so eine hohe Statindosis dann. Das Ezetimib wirkt aber nur so 15, 20, vielleicht 25% LDL-Senkung. Und es schafft das sozusagen über den Darm, dass nicht so viel Cholesterin aufgenommen wird.
Okay. Ja, Florian Kronenberg, Sie kommen aus der Forschung, aber jetzt senkt man in der Klinik die Cholesterinwerte mit Statinen, mit Ezetimib, mit anderen Medikamenten, die wir gerade gehört haben. Ist das gut? Ist the lower the better, wie es so schön heißt?
Ja, dazu hat man eigentlich sehr, sehr viele Daten, nicht nur aus Tierexperimenten, sondern wir haben Daten aus der Genetik. Die Genetik spricht absolut dafür, dass Leute, die genetische Komponenten haben, wo der LDL-Cholesterinspiegel sehr niedrig ist, dass die massive Vorteile haben. Wir haben es natürlich von den ganz groß angelegten Studien, wo diese Medikamente gegeben werden. Da hat man im Laufe der Jahre, und das wurde auch schon angesprochen, warum die Zielwerte immer weiter gesenkt worden sind, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, the lower the better. Und das ist auch etwas, was wir dann schlussendlich empfehlen, wenn Leute neben dem LDL-Cholesterin zum Beispiel einen sehr hohen LPA-Wert haben, die beiden Dinge sind vollkommen unabhängig voneinander, dann kommt durch dieses hohe LPA ein sehr hohes zusätzliches Risiko dazu. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir alle anderen Risikofaktoren so gut wie nur irgendwie möglich in den Griff bekommen. Und einer der Hauptangriffspunkte ist natürlich das LDL-Cholesterin, also the lower the better. Und genauso auch, dass man den Blutdruck einstellt, Rauchen aufhört, schaut, dass man in keine diabetische Stoffwechsellage hineinkommt. Und all die anderen Dinge, gesunderer Lebensstil und so weiter. Wir senken dadurch nicht den LPA-Wert, aber wir bringen einen Teil des Gesamtrisikos, bekommen wir dadurch weg.
Dazu haben wir Herrn Stangl am Telefon. Herr Stangl, auch Ihre Frage.
Ja, guten Tag. Also es wurde teilweise jetzt schon behandelt, aber ich hatte zwei Insulte und bei mir wurde auch der Cholesterinspiegel gesenkt, der mittlerweile schon bei 30 Milligramm pro Deziliter ist. Aber ich habe schon diverse Ärzte befragt über die Kailuan-Studie, die festgestellt hat, dass durch einen sehr niedrigen LDL-Spiegel unter 50 Milligramm pro Deziliter die hämorrhagischen Insulte, also Schlaganfälle durch Blutungen, steigen, das Risiko dafür.
Ja.
Ist das richtig? Weil manche sagen, die ist schon überholt und das stimmt nicht. Manche Ärzte sagen das, manche Ärzte wissen es nicht.
Okay, Dankeschön, Herr Stangl. Herr Stangl hat selber Schlaganfälle gehabt, hat deswegen einen Cholesterinsenker, ein Statin bekommen oder andere Medikamente und ein sehr niedriges LDL, das also deutlich niedriger ist, als man sonst im Blut hat. Die Frage, wenn es zu niedrig ist, kann es Schäden machen, also so einen blutigen Schlaganfall. Stimmt das?
Also hämorrhagische Insulte, also blutige Schlaganfälle, wurden schon immer diskutiert, also wirklich schon sehr lange. Und das war eigentlich auch wirklich so ein bisschen die Sorge, wenn wir mit dem LDL sehr weit unten sind, werden die Gefäße im Gehirn irgendwie fragiler? Kann das sein, dass da leicht was aufbricht oder zu einer Blutung kommt? Und man weiß inzwischen, dass eigentlich der Fettstoffwechsel im Gehirn unabhängig davon ist, wie hoch das LDL ist. Das LDL geht nämlich gar nicht durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Ja? Das heißt, die Zellen können ihr LDL, was sie brauchen, für diese Membranen eben selber bilden, also das Cholesterin selber bilden. Und dann gibt es inzwischen sehr große Studien. Und die haben halt gezeigt, dass das sozusagen das Risiko, das man abwenden kann durch Statine zum Beispiel, indem man das LDL weiter senkt, viel besser, also viel positiver ist, wenn man das nimmt, als dass man irgendwelche Nebenwirkungen hat. Ja? In dem Zusammenhang gab es auch mal die Diskussion oder immer wieder halt, ob es zu einem Diabetes kommen kann, ja? Ob Statine Diabetes auslösen. Und da hat man gesehen, wenn Menschen so an der Grenze sind vom Diabetes, dass die sehr wohl eine in diese Richtung gehen, eine Stoffwechsellage. Und wenn man das ausrechnet, hat jemand zum Beispiel 6 Monate vorher einen Diabetes, die Diagnose, als wenn er es nicht hat. Und jemand nur, der an der Grenze ist, könnte eben auch einen Diabetes entwickeln. Also in den großen Studien, zum Beispiel, da gab es diese Ebbinghaus-Studie mit PCSK9-Hämmern, da hat man das Kognitive auch angeschaut. Da sieht man im Moment gar keinen Hinweis, dass zu niedrig irgendwo gefährlich ist.
Mhm. Also zu niedrig ist nicht gefährlich, sagt Gersina Reger-Kaun, Florian Kronenberg. Irgendwo ist da nicht irgendwo einmal Schluss? Ich meine, auch beim Blutdruck kann ich den nicht grenzenlos hinuntersenken. Ist jetzt nicht so eine Begeisterung da? Man kann senken mit den neuesten Medikamenten sehr, sehr weit runter senken und man tut es einfach und auch muss man jetzt dazu sagen, die pharmazeutische Industrie hat wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn doch recht teure Medikamente auch verschrieben werden. Ist das jetzt eine Vermutung oder wie schaut das aus von der Forschung aus?
Naja, beim Blutdruck muss man ganz klar sagen, wenn der zu weit nach unten geht, dann wird irgendwann einmal werden die Organe nicht mehr mit Blut versorgt. Also da wird man ein bisschen vorsichtig sein, aber beim Cholesterin weiß man einfach, dass die Organe, die Cholesterin brauchen, die können sich dasselbe erzeugen. Also im Endeffekt, auch wenn ich einen LDL-Spiegel von 5 oder 10 Milligramm pro Deziliter habe, ist es egal, weil die Organe, die das Cholesterin brauchen, die können sich dasselbe erzeugen. Und insofern spricht überhaupt nichts dagegen, das Cholesterin so weit wie möglich zu senken. Vor allem, wenn man ein Hochrisikopatient ist. Das ist nicht so, dass das jeder irgendwo einen LDL-Cholesterinwert von unter 50 oder so haben muss. Also deswegen haben wir ja auch in Abhängigkeit, ob jemand in der Primär- oder Sekundärprävention ist. Und Primärprävention heißt vorbeugend. Also ich weiß, jemand hat zum Beispiel einen LDL-Spiegel von 180 Milligramm pro Deziliter. Dann möchte ich vorbeugend etwas tun, indem ich die entsprechenden Medikamente gebe, um das LDL deutlich nach unten zu bringen. Mhm. Wenn jemand in der Sekundärprävention ist, das heißt, diese Person hat schon einen Zwischenfall wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt, dann ist dieser Zielwert deutlich niedriger, unter 55 Milligramm pro Deziliter. Und dazu brauche ich einfach diese potenten Medikamente.
Mhm. Also wir werden nicht in einigen Jahren dann hier sitzen und dann sagen, war doch keine so gute Idee, dass wir das also so massivst runtergesenkt haben.
Also derzeit also das, deuten eben die Studien nicht darauf hin.
Deuten ja. nicht darauf hin, genau. Ja. Mhm. Genau. Wir haben Herrn Zöch am Telefon. Bitte schön.
Ja, einen schönen Nachmittag nach Wien. Ich rufe aus der Steiermark. Ganz kurze Frage. Ich bin bald 73, hatte immer zeitlebens einen Cholesterinwert gesamt von etwa 210, 212. Vor 5-6 Jahren etwa wieder mal jährliche Gesundenuntersuchung, Blutbild. Plötzlich ist das unten auf etwa 165 in der Größenordnung, plus minus 2 auf oder ab, weiß ich nicht mehr so genau. Also etwa kann man sagen um fast 50 tiefer. Ich habe aber nichts Besonderes getan, ich wollte auch nichts tun. Warum kommt das plötzlich? Warum geht es plötzich runter?
Ja,
ohne dass ich besonders brav gewesen wäre.
Okay, erst plötzlich hat sich verändert. Kann sich sowas ändern im Laufe des Lebens?
Es kann sich sehr wohl ändern, natürlich kann sich es ändern. Manchmal spielt doch eine Ernährung eine Rolle. Wir haben ungefähr 20% der Menschheit, die sind sogenannte Hyperresponder. Das heißt, die sprechen doch stärker darauf an, wie sozusagen die Ernährung ist, wie die Lebensstilfaktoren sind, wie sich zum Beispiel das Gewicht verändert hat. Prinzipiell kann man natürlich auch sagen, vielleicht hat sich auch, haben sich auch die Laborwerte, sozusagen die Einstellung geändert, aber oft ist es doch irgendwie ein Lebensstil, der da eine Rolle spielt. Was gegessen wird, die Zusammensetzung, was gegessen wird, scheint da doch eine Rolle zu spielen.
Und was wäre da gut? Also tendenziell eher pflanzenbasierte Kost? Oder?
Auf jeden Fall, was empfohlen wird allgemein, oder was wir in den Studien auch sehen, ist eben die mediterrane Ernährung, was wir sagen, dass wir viel Fisch essen sollen, dass wir möglichst halt diese Lebensmittel, die sehr viel einfachen Zucker enthalten, also normale Nudeln zum Beispiel eher vermeiden sollen, aber dann Richtung Dinkel gehen oder Vollkorn gehen. Das ist eine gute Idee. Sehr viel Gemüse essen sollen. Auch zum Beispiel mehr ungesättigte Fettsäuren, wo man den Omega-3-Fettsäuren dabei hat. Also sowas ist zum Beispiel eine sehr gute Ernährung.
Die Omega-3, also nicht mediterrane Kost, Moussaka und Baklava, sondern richtig die Omega-3-Haltung. Ist es tatsächlich so, Florian Kronenberg, dass Omega-3, wir haben gesagt, eine Ernährung kann man nicht viel machen, aber Omega-3 wird schon immer wieder genannt, dass es senken kann, ein LDL.
Ja, die Studienlage ist dazu ein bisschen unterschiedlich. Also die gehen teilweise mehr auf die Triglyceride dann. Ja? Und das ist ein anderer Parameter, in dem wir im Blut messen. Und aber ich bin da ehrlich gesagt kein Fachmann zu diesem Gebiet.
Ja, ich möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern jetzt schon entschuldigen, dass wir nicht alle dran bekommen, weil wir wirklich sehr, sehr viele Anfragen haben und wir bald schon auch am Ende der Sendung sind. Die Frage immer wieder gekommen, auch wenn ich das zusammenfassen kann, mehrere Fragen, familiärer Hintergrund. Wenn ich jetzt sage, naja gut, ich habe einen erhöhten Cholesterinspiegel und dann kommt immer die Beruhigung, aber das war ja immer schon in meiner Familie, die haben das alle. Ist das etwas, was jetzt weniger schlimm ist, weil man ja selber nichts dazu beiträgt und man ist ja eh schlank, ernährt sich gut, aber man hat das? Macht das einen Unterschied?
Also was ich immer nachfrage, ist ja, wie schaut das eigentlich aus mit Herzinfarkten und Schlaganfällen in der Familie? Weil wenn jemand mir erzählt, ja, der Vater, die Mutter schon mit 50 einen Herzinfarkt, da schrillen bei mir wirklich alle Alarmglocken, da denke ich mir, aha, okay, das geht in diese genetische Form, diese familiäre Hypercholesterinämie. Und durch die Studien wissen wir halt, wenn wir das LDL runtersenken, senken wir auch das Risiko. Also wir sind nicht da in irgendeinem, wir schwimmen da nicht so einfach drin und sagen, ja, das ist von der Familie, wird schon alles gut sein. Sondern wir müssen genau hinschauen, ja, gibt es da Ablagerungen, weil einfach das Risiko mit sehr hohen Cholesterinwerten auch höher ist für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und wir können was tun. Also wir können ja Medikamente geben, wir können einen guten Lebensstil führen. Und bei der Rieting-familiären Hypercholesterinämie ist das ja sogar so, dass man bei Kindern, Jugendlichen, ganz jungen Erwachsenen schon anfängt. Da gab es eine Studie, da hat man verglichen, wenn 20-, 25-Jährige schon ihr Cholesterin senken, also die haben ein LDL zum Beispiel von 250 oder 300, ja, dann haben sie ein wesentlich besseres Outcome, also viel weniger Ereignisse und können auch eine normale Lebenserwartung haben, wie eben früher bei den Eltern vielleicht das nicht der Fall war.
Florian Kronenberg.
Ich glaube, Frau Reger-Kaun hat hier, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist nämlich genau die Familienvorgeschichte. Mhm. Und es ist beim LDL-Cholesterin geht es genau in die gleiche Richtung, genauso auch beim LPA, wo wir einfach auch wissen, dass dieser LPA-Spiegel so hochgradig genetisch determiniert ist. Wenn ich einen Menschen vor mir sitzen habe, der einen hohen LPA-Wert hat, und oder der mir erzählt, dass in der Familie genau diese Probleme aufgetreten sind, gehäufte Herzinfarkte, Schlaganfälle, da, wie gesagt, da müssen wirklich die Alarmglocken läuten und da muss man sich das LDL anschauen, da muss man sich das LPA anschauen, weil oft einmal findet man sonst überhaupt nichts und man findet einen extrem hohen LPA-Wert.
Ja, darf ich noch wirklich ganz kurz nur eine Antwort, wenn ich einen niedrigen LPA-Spiegel habe, das heißt familiär diesbezüglich nicht vorbelastet bin, kann ich mich dann zurücklehnen?
Von der LPA-Seite her schon, aber das ist ja wie ein Orchester. Ich habe viele möglicherweise Risikofaktoren und wenn ich viele Risikofaktoren habe, dann bin ich von deren Seite her sozusagen auf einem größeren Risiko ausgesetzt. Aber wenn ich sonst überhaupt keine Risikofaktoren habe und aufs LPA niedrig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich niedriger, dass ich so ein Problem bekomme im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.
Dann sage ich vielen Dank, Florian Kronenberg, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Dankeschön nach Innsbruck.
Gerne.
Danke vielmals. Gesina Reger-Kaun, was würden Sie jetzt noch den Hörerinnen und Hörern in einer kurzen Message noch ans Herz legen diesbezüglich?
Ganz, ganz kurz. Sie sollten alle Ihren LDL-Wert kennen, Sie sollten alle Ihren LPA-Wert kennen und Sie sollten Ihr Risiko kennen. Wohin müssen Sie mit dem LDL? Und wenn Sie dort nicht sind, reden Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.
Okay, das heißt also, man sollte, ja, wie heißt das, know your numbers. Ja, genau. Also man sollte seine Zahlen, Daten, Fakten kennen.